Nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Welt, für die alle Menschen. Wir könnten auch reden, dass der Sohn Gottes geopfert wurde in der Kreuzigung Jesu. Um das geht es heute in Johannes 19, 17 bis 30. Und diese Opferung des Sohnes Gottes, die wurde ja vorgeschattet in der Opferung Isaaks durch Abraham. Der Glaube Abrahams wurde ja mehrfach geprüft, mehrfach auf die Probe gestellt. Die erste Glaubensprüfung bestand darin, dass Abraham von Gott Befehl bekam, auszuziehen in ein fremdes, ihm unbekanntes Land. Bei einer weiteren Glaubensprüfung ging es um die Nachkommenschaft Abrahams. Er war ja schon sehr alt. Er ging, wie es in 1. Mose 15, Vers 2 heißt, kinderlos dahin. Gott gab ihm die Verheißung eines Nachkommens und in ihm von sehr, sehr vielen Nachkommen. Wie der Sand am Meer, wie es in 1. Mose 22 zum Beispiel heißt, oder wie die Sterne am Himmel. So viel Nachkommen sollte Abraham haben. Und Abraham hat auch diese Glaubensprüfung bestanden. Abraham, unser Vorbild oder Vater im Glauben. Das ist immer wieder erstaunlich, und das wird uns auch im Hebräer 11 so gesagt, wie Gott im Nachhinein über solche redet, wie in Hebräer 11. Wir hören kein einziges negatives Wort oder negative Beurteilung. Es wird nur das Positive hervorgehoben, obwohl auch Abraham gerade auch bei dieser Prüfung mit Sarah gemeinsam sehr versagt, und wir wissen das. Die größte der Prüfungen Abrahams fand statt, indem Gott von Abraham forderte, dass er seinen geliebten Sohn, den Sohn der Verheißung, abschlachten sollte. Die meisten werden wohl dieses Geschehnis geschildert in 1. Mose 22 kennen. Im Vorbild bzw. in der Vorschattung sehen wir hier, manche mögen das vielleicht nicht so hören, klingt hart, wie Gott seinen einzigen und geliebten Sohn selbst abschlachtete. Etliche Details dieses Geschehens um Abraham und Isaak weisen hin auf das endgültige Opfer unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Sie finden in vielem ihre Vorerfüllung. Zum Beispiel, es klang ja schon an, der einzige Sohn. Es war Abrahams einziger Sohn, oder die Art des Opfers, ein Brandopfer. Der Ort, einer der Berge im Land Moria, hat mindestens Nähe zu Golgatha. Wir können das selber nachlesen, 2. Chroniker 3, Vers 1, wo die Verbindung von Moria zum Tempelberg und vom Tempelberg zu Golgatha gezeigt wird. Und dann, wie der Vater mit dem Sohn ging und ihn nicht alleine gelassen hat. 1. Mose 22, 6. Abraham ging mit seinem Sohn. Sie gingen beide miteinander, heißt es dort. So, wie der Vater mit dem Sohn ging, mit dem Sohn, dem Herrn Jesus, ging und ihn nie alleine gelassen hat. Wir kommen da nochmal drauf, später. Genau genommen hat Gott zwar seinen Sohn verlassen, deswegen, weil er zur Sünde gemacht ward. Aber genau genommen, das mag vielleicht für manche ein bisschen neu sein, das weiß ich nicht. Genau genommen hat ihn der Vater nicht verlassen. Diese Spannung lassen wir mal jetzt stehen bis zum ziemlichen Ende. Wir werden sie da noch auflösen. Ich werde das versuchen zu beweisen. Abraham glaubte an die Auferstehung. Abraham ging diesen Weg in 1. Mose 22 im Glaubensgehorsam. Er hatte ja schließlich in Bezug auf seinen Sohn Verheißungen bekommen von Gott. Und er sprach auch seinen Knechten gegenüber davon. Er sagte, dass sie beide wieder zu ihnen zurückkommen werden. 1. Mose 22, Vers 5. Oder dann noch weiter, so wie Isaak gebunden auf den Altar gelegt wurde, auf ein Holz gebunden oder aufs Holz gebunden wurde, so wurde auch der Sohn Gottes auf den Altar Gottes gelegt, auf ein Holz gebunden, das Kreuz. Isaaks Frage nach dem Schaf zum Brandopfer, Isaak fragt ja dann am Ende, oder ziemlich vor dem Höhepunkt danach, wo das Schaf zum Brandopfer herkommen soll. Und da gab Abraham die Antwort, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die Vorerfüllung finden wir dann in 1. Mose 22, 13, wo auch Gott dann später feststellt, dass Abraham die Glaubensprüfung bestanden hat. Danach kommt das dann. 1. Mose 22, 13, da sagt Abraham, und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder da hinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt. Entschuldigung, ich glaube, das war schon vorher, wo Gott dann geredet hat, dass er sieht, dass Abraham die Glaubensprüfung bestanden hat, dass er gesehen hat, dass er ihm seinen Sohn nicht vorenthalten hat. Also das war die Vorerfüllung hier, dass Gott ihm ein Brandopfer gezeigt hat. Und in der Enderfüllung ist das Opfer, das der Herr Jesus gestellt hat, in seiner eigenen Person am Kreuz von Golgatha. Das ist die Enderfüllung dieser Sache hier, dieser Aussage, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Als Abraham, wie gesagt, im Begriff stand, seinen Sohn Isaak tatsächlich abzuschlachten, schritt ein Engel Gottes ein. Und für Gott war da die Glaubensprüfung erfüllt, oder er war mit Abraham an dieser Stelle in dieser Prüfung zum Ziel gekommen. 1. Mose 22, 11 und 12. In der Enderfüllung geschah das nicht, dass ein Engel einschritt. Gott schlachtete seinen Sohn ab. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutete? Für das Herz Gottes. Als er die Bühne freigeben musste. Sodass die Finsternis und die Bosheit der Menschen freien Lauf bekamen. Wir können sagen, vielleicht ein bisschen salopp, Gott gab seinen alles geliebten Sohn zum Abschuss frei. Gott hatte mit der Kreuzigung seines geliebten Sohnes Gutes vor, Gutes im Sinn. Auch das wurde schon im Alten Testament in Josef vorgeschattet. Josef, dessen Brüder ihn nach Ägypten verkauft hatten. Wo ihn dann später sagt in 1. Mose 50, Vers 20, ihr zwar hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das kam auch in der prophetischen Aussage des hohen Priesters in Johannes 11 zum Ausdruck, der sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst war. Da heißt es, Johannes 11, 49, ein Gewisser aber aus ihnen, Kajaphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisset nichts und überleget auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war. Weiß sagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Er hatte natürlich vordergründig das Volk, die Juden im Sinn, Gott hatte die letztlich die ganze Welt im Sinn. Gott hatte eine ewig gültige Errettung im Sinn mit dem Sterben des Herrn Jesus am Kreuz. Er hat nur vordergründig gedacht. Gott hat alles das in der Tiefe gesehen. Wir kommen zu dem Text. Johannes 19, Abvers 17. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesum aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht, der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte nun, als sie Jesum gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten sie in vier Teile, an jedem Kriegsknecht einen Teil und den Leibrock. Der Leibrock aber war ohne Naht, von oben an durchweg durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst uns ihn nicht zerreißen, sondern um ihn losen, wessen er sein soll, auf dass die Schrift erfüllt würde, welche spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Kriegsknechte nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuze Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Weib und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, auf dass die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun da selbst ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Üsop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wir beten noch. Herr, wir wollen dich um Gnade bitten jetzt, dass du wirklich wirkst und dass du schenkst, dass dein Name hoch verherrlicht werde, hoch gerühmt werde, groß gemacht werde, Herr, auch in unseren Herzen, dass wir wieder neu die Liebe erkennen, in der du dich für uns hingegeben hast, in der du für uns das Gericht Gottes getragen hast, sodass wir frei ausgehen dürfen. Herr, segne nun diese Stunde, wir bitten dich darum. Amen. Die Einteilung habt ihr auf dem Blatt, was wir verteilt haben. Vielleicht als erstes nochmal so verschiedene Dinge, die so auffällig sind. Erstens das Johannesevangelium, das kam an den vergangenen Botschaften immer wieder heraus oder wurde klar, stellt den Sohn Gottes vor, Jesus, den Herrn Jesus als Sohn Gottes vor. Und die Schilderungen dieser Ereignisse auch hier wieder sind recht typisch für das Johannesevangelium, wo, wie gesagt, der Schwerpunkt mehr auf dem Sohn Gottes liegt, weniger auf dem Mensch, wie im Lukasevangelium. Zum Beispiel, wie es auch hier schon heißt, sein Kreuz tragend ging er hinaus. Wir können dabei sagen, dass er selbst aktiv war. Niemand musste ihn dazu zwingen. Und im Lukasevangelium wird zum Beispiel berichtet, dass ein Simon von Kyrene ihm sein Kreuz hinterher trug. Vielleicht auch das ein Hinweis auf dort diesen Menschen, der im Vordergrund steht, auch die Schwachheit des Menschen. Der Hergang hier der Kreuzigung, er wird äußerst knapp, eigentlich nur in wenigen Versen geschildert. Die Leiden des Herrn Jesus werden hier im Gegensatz zu anderen Evangelium, Evangelien weniger ausgebreitet. Auch nicht so die direkten Leiden, der Spott und seine Wirkung. Und obwohl der Herr Jesus in solch tiefen Leiden war, und davon berichten auch vor allen Dingen die Psalmen in prophetischer Weise, trug er völlig selbstlos Sorge um Menschen, die ihm sehr nahe standen, wie auch hier gezeigt in seiner Mutter. Wie wir es auch schon öfters gesehen haben, auch ab Johannes 13 etwa, wie er trotz des nahen Leidens für die Seinen gesorgt hat. Also hier, vor allen Dingen hier, hat sich die Liebe Gottes in ihrer reinen Kultur in absoluter, in vollkommener Weise verwirklicht. Was wir weiter sehen, die Handlungen werden von Gott bestimmt, von Gott kontrolliert nach seinem ewigen Ratschluss. Stefan hat es ja letzten Sonntag, glaube ich, war es schon ausgeführt, oder war es vorletzten Sonntag schon, ausgeführt, dass alles geschah bis ins Kleinste nach dem Ratschluss Gottes, wo er auch die Stelle in Apostelgeschichte 2, 22, 23 nannte, wo es da hört, dass alles nach dem, wo es da geschrieben steht, dass der Herr Jesus übergeben wurde nach bestimmtem Ratschluss und Vorkenntnis Gottes, und dann aber habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Auch an dieser Stelle sehen wir ganz deutlich, obwohl das alles nach dem Ratschluss Gottes geschah, die Menschen, die dort einbezogen waren in diese Handlungen, also hier die Juden und die Römer, letztlich natürlich auch jeder Mensch, er ist verantwortlich für sein Handeln. Er wird nicht von Gott aus seiner Verantwortung entlassen. Jeder Mensch ist letztlich für sein Böses, oder überhaupt für sein Denken, Reden, sein Handeln, sein Unterlassen verantwortlich vor Gott. Also die Menschen waren, obwohl es nach dem Ratschluss Gottes alles geschah, bestenfalls armselige Handlanger. Es war letztlich Gott, der die Bühne, wie ich schon am Anfang gesagt habe, freigegeben hatte. Davon lesen wir in Johannes 19,11, von der Gewalt, die von oben gegeben ist. Also Gott gab die Bühne frei für die Menschen, für die Finsternis, beziehungsweise für die vom Teufel, von der Finsternis gesteuerten Menschen. Sie nahmen ab da Zugriff auf seinen Sohn. Und wenn wir auch hier in Vers 18 lesen, wo sie ihn kreuzigten, heißt es da, könnte man vordergründig denken, der Jesus hat das alles wieder sicher gehen lassen. Natürlich auch. Doch im Vers 30 am Ende wird dann es auch wieder viel klarer. Da heißt es, er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Das sehen wir dann an anderen Stellen, Johannes 10, da kommen wir später nochmal drauf, wo das auch nochmal bestätigt wird, dass er alles in der Hand hatte. Wo es da heißt, dass er Gewalt hat über sein Leben, Gewalt hat über den Tod. Er ist Gott. Er war Gott. Er ist Gott. Oder auch wenn wir die Überschrift sehen von Pilatus, der König der Juden, die Pilatus ja veranlasst hat, und vor allem dann, wie er trotz Widerständen daran festhält, ist überhaupt sehr interessant. Das fielen mir zwei Dinge auf, an denen der Pilatus unverrückbar festhielt. Einmal diese Sache, König der Juden, das hat er mehrfach erwähnt und auch dann auf das Kreuz schreiben lassen, über den Herrn Jesus, über sein Haupt. Und dann die andere Sache, dass der Jesus unschuldig ist, das kommt in vielen Stellen zum Ausdruck. Auch seine Frau hat es ihm gesagt, hat hingewiesen, dass er es mit dem Gerechten zu tun hat. Und er auch an vielen Stellen hat er gesagt, in Johannes 18, 19, an etlichen Stellen, ich finde keine Schuld an ihm. Schon sehr interessant. Auch dass er das den Juden anscheinend immer wieder bewusst gemacht hat. Wahrscheinlich sollten sie von Gott her vielleicht in besonderer Weise ihrer Verantwortung bewusst werden. Damit sie einmal vor Gott ohne Entschuldigung seien. Und auch vielleicht noch ein letztes, wie hier auch immer wieder, vier Stellen finden wir allein in diesem Textpassage hier, wie immer wieder prophetische Aussagen zur Erfüllung kommen. Die Kreuzigung zwischen zwei Übeltätern, die Zerteilen der Kleider, oder wie er in seinem Durst Essig trinken musste, oder auch dann, wie es ein Stück weiter, in Abvers 31, die Verhinderung von Gott, dass dem Herrn Jesus die Beine gebrochen werden konnten. Auch da kommen wir später nochmal drauf. Den Schwerpunkt will ich legen, obwohl vielleicht im Text nicht so der Schwerpunkt zu liegen scheint, auf die Kreuzigung selbst und auch, wo ich dann am Schluss nochmal drauf kommen will, auf das stille Leiden des Herrn Jesus, von dem wir hier nicht so bewusst viel lesen, aber wie ich schon gesagt habe, auch wie es in den Psalmen, in vielen Psalmen auch prophetisch zum Ausdruck kommt, wie er dabei seine ganze Not, sein ganzes Herz vor dem Vater ausbreitet. Und dann, was auch noch sehr ins Auge sticht, wie schon gesagt, obwohl der Jesus in so gewaltig tiefen Leiden war, wie er völlig selbstlos Sorge trug um Menschen, die ihm sehr nahe standen. Wir kommen zu den ersten beiden Versen. Es fällt hier auf, Vers 17 und 18, wie gesagt, dass nur mit wenigen Worten, also äußerst knapp von der Kreuzigung selbst berichtet wird, wie der Jesus auf dem Weg nach Golgatha hinaufging und dann einfach kurz gesagt wird, dass sie ihn dort kreuzigten. Aber wir wollen nicht, auch wenn es hier in Kürze berichtet wird, das Geschehen ist, wir wollen nicht einfach so locker drüber hinweggehen. Wir wollen uns wirklich bewusst machen, wir blicken hier auf das größte Werk in Zeit und Ewigkeit. Entscheidend für jede einzelne Menschenseele. Und wir sehen hier den Herrn Jesus sein Kreuz nach der Schädelstätte tragen und dann, wie er gekreuzigt wird. Der Kontrast zwischen dem, wo er einzog in Jerusalem vor wenigen Tagen und diesem Hinausgehen nach Golgatha, er könnte nicht größer sein. Wir wollen darauf blicken, was ihn das gekostet hat. Was hat er alles über sich ergehen lassen? Schon im Vorfeld vielleicht einen Vers, der sehr prägnant ist, wie der Herr Jesus vor dieser Stunde regelrecht Angst befiel, Bestürzung über ihn kam. Johannes 12, 27, da heißt es, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Also Angst und Schrecken, Bestürzung überfiel ihn vor dieser Stunde des Leidens, des Gerichts, des Sterbens. Aber im gleichen Atemzug, fast kurz danach, sehen wir, wie er das Werk vom Kreuz fest ins Auge fasste. Und da gibt es etliche Stellen, die das auch so zeigen. Auch das Gebet im Garten Gethsemane ist ähnlich. Ich bitte nicht, also wenn dein Wille geschehe, sagt er letztlich, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Oder auch nach seiner Gefangennahme, Stephan hat es auch ausgeführt, bei den Verhören, zum Beispiel bei dem Hohenpriester und vor Pilatus, die bösen Anschuldigungen, die falschen Anschuldigungen, der Spott, die Geißelung, die Dornenkrone. Also man könnte da viel drüber sagen, was es überhaupt in der Tiefe bedeutete. Und dann am Kreuz, dort ging er durch unbeschreibliche körperliche und seelische Leiden. Der Jesus hatte bis dahin schon schwerste Leiden erduldet. Und dann hat man bei der Kreuzigung, man hat den Eindruck, alles getan, diese Schmerzen noch zu verstärken. Man nagelte den Jesus nicht mit einfachen, schönen, glatten Nägeln. Das gab es damals gar nicht. Schöne, glatte, gezogene Nägel, wie wir sie heute kennen. Sondern es waren geschmiedete Nägel. Nagelt man ihn ans Kreuz. Das muss man sich alleine mal vorstellen. Das waren grobe Dinge. Und am Ende wurde er noch von seinem Gott verlassen. Das Schlimmste für ihn. Deswegen, weil er zur Sünde gemacht ward. Wir können das kaum nachvollziehen, nachempfinden. So wie ein Fisch ans Wasser gewöhnt ist, sind wir von Natur aus, von klein auf, von Kindesbeinen an auf, gewöhnt an die Sünde. Und wenn wir ehrlich sind, das ist auch heute noch irgendwo in uns. Wenn wir ehrlich sind, wir lieben in manchen Teilen die Sünde sogar. Nicht umsonst spielen wir manchmal mit der Sünde. Und wenn wir gesündigt haben, dann ist eben für uns die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen. Wenn wir ehrlich sind, dessen sind wir uns gar nicht so bewusst. Oft, leider. Also bei den meisten Sünden empfinden wir da gar nichts. Gar nicht zu sprechen von den vielen unbewusst oder unterbewusst geschehenen Sünden. Ich glaube, wir können unsere Sünden, wenn wir sie alle wüssten, tagtäglich, wirklich alle, wahrscheinlich würden wir jetzt völlig zerbrechen darunter. Aber es wäre schon besser, wenn wir da sensibler würden. Auch das kann nur geschehen dadurch, dass wir fleißig die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und das alles, das tat er, wie es in Römer 5 heißt, als wir noch Feinde waren. Wenn wir doch nur ein wenig liebenswert oder gut gewesen wären. Die Bibel sagt es anders, Römer 3, da ist keiner, der gut sei, nicht einer. Noch nicht einmal einer, der Gott suche. Alle sind sie abgewichen. Alle untauglich. Keinen kann im Grunde Gott gebrauchen. Keinen. Er konnte bei uns solches nicht im Ansatz finden. Bei keinem. Ein Hauptwesenszug Gottes ist die Liebe. Und zwar ist diese Liebe absolut rein, selbstlos und heilig. Unter anderem finden wir diese Liebe, ich möchte sagen, fast nicht nur sehr gut, sondern hervorragend beschrieben, können wir selber nachlesen, 1. Johannes 4, 7 bis 21. Da kommt es auch deutlich zum Vorschein, dass Gott sein Liebstes gegeben hat. Diese Liebe ist so gewaltig, dass er sein Liebstes nicht zurückhielt, sondern für solche hingab, die Feinde, Gottlose und Sünder waren, ja, die nichts von ihm wissen wollten. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Völlig überflüssig. Für uns hätte er nicht kommen brauchen. Wenn wir mit Ungläubigen sprechen, da hört man sowas. Sünde kennen die sowieso nicht. Manche haben das gar nicht in ihrem Vokabular drin. Die werden höchstens böse, wenn man das näher auslegt oder erklärt. Völlig entfremdet dem Leben Gottes, heißt es Epheser 4. Völlig entfremdet dem Leben Gottes und völlig gleichgültig, egoistisch, voller Sünde. Ja, wenn wir ehrlich sein sollen, eigentlich vegetierten wir nur dahin. Oder unser Leben war eigentlich maximal nur ein Siechtum. Und wir fühlten uns noch toll dabei und haben uns toll dargestellt. Und Gott hatten wir nicht nötig. Und trotzdem kam er und starb. Können wir diese Liebe verstehen? Römer 8, Vers 32, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was sollte Gott noch tun, um seine Liebe zu beweisen? Und er hat das Größte schon getan. Alles andere ist eigentlich nur Beiwerk. Also wenn Gott und weil Gott das Gericht von uns abwenden wollte, konnte er seinen eigenen Sohn nicht verschonen. Und wo er schon jetzt so viel für dich und für mich getan hat, sollte er uns jetzt noch etwas vorenthalten? Sollte er uns jetzt verlassen, uns im Stich lassen? Auch wenn du das Gefühl hast, niemand sieht meine Not, meine Sorgen, meine Angst, meine Krankheit. die Ablehnung, die Feindschaft, die mir entgegenkommt. Ich komme mir völlig alleingelassen vor. Manchmal haben wir so ein Gefühl. Du kannst gewiss sein, er sieht dich und deine Umstände, ihm entgeht nichts, er steht dir bei. Er wird für dich streiten. Er lässt dich niemals allein. In normalen Familienverhältnissen würde ein Vater oder eine Mutter sein Kind niemals verlassen. Leider haben wir heute kaum noch normale Familienverhältnisse. Das steht auch fest. Aber Gott wird uns niemals verlassen. Das würde er niemals tun. Psalm 27, Vers 10, denn hätten mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nehme doch der Herr mich auf. Oder Jesaja 49, Vers 15, könnte auch ein Weib ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, sollten selbst diese vergessen, ich werde deine nicht vergessen. Niemals. Aber wir sollten auch nicht bei uns selber feststehen bleiben oder überhaupt auf uns selbst nur schauen oder um uns selbst uns nur drehen. Das kam ja am Anfang durch Hans zum Ausdruck auch, wie unsere Liebe auszusehen hat. Wir haben da eine Verantwortung in Bezug auf die Liebe. Weil Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir ihn lieben. 1. Johannes 4,19. Oder uns an ihn hingeben. Epheser 5,1-2. Und ebenso die anderen Gotteskinder lieben. Der erste Johannesbrief spricht sehr viel davon. Aber auch dieses sollten wir noch wissen, wer ein Feind Gottes bleibt. Wer sich nicht bekehrt zu ihm, wer nicht auf seine Liebe eingeht, wer weiter gleichgültig ist gegenüber diesem gewaltigen Opfer, was der Sohn Gottes gebracht hat, auf den wartet ein fürchterliches Gericht. Ein solcher wird in der Ewigkeit fern von Gott sein. Weil auch hier schon freiwillig nichts von Gott wissen wollte, will auch Gott dann nichts von ihm wissen. Aber auch das noch, wegen uns ließ sich der Sohn Gottes sogar zu den Übertretern zählen. Er wurde mitten unter zwei Übertretern gekreuzigt. Damit ging auch Jesaja 53, Vers 12 in Erfüllung. Da heißt es, darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen werde er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Wie furchtbar muss das für ihn gewesen sein, der völlig ohne Sünde war, der die Sünde nicht kannte, wie es heißt in 2. Korinther 5, 21. Wie schlimm ist das auch für uns, für einen jeden von uns? Können wir ein Stück nachempfinden, wenn wir angeschuldigt werden in einer Sache, in der wir wirklich ein reines Gewissen haben, beziehungsweise ohne Schuld sind. Und bei uns ist ja grundsätzlich sehr viel Schuld zu finden. Aber bei ihm war absolut keine Schuld, keine Sünde zu finden. Von ihm heißt es sogar, Psalm 45, Vers 7, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und schon vor der Kreuzigung hatten das die Juden bewiesen, wie sie zu ihm standen diesbezüglich, obwohl der Herr Jesus so viel Gutes unter ihnen gewirkt hatte. Da wurde schon ein Verbrecher ihm vorgezogen. Sie hatten einen Verbrecher, Barabbas, lieber als den Sohn Gottes. Sie haben die Finsternis mehr geliebt, könnte man auch da schon sagen. Also er war in ihren Augen weit weniger wert als ein Verbrecher. Und bei der Kreuzigung wurde er dann eingerahmt zwischen zwei Verbrechern. Der Platz in ihrer Mitte, nicht am Rande, der sollte auch anzeigen, dass er mitten unter die Verbrecher gehörte. Die Schmach konnte eigentlich kaum größer sein. Ich sage das ja schon, zu seinen Leiden bis zur Kreuzigung wurden noch viele andere Leiden körperlich, aber auch seelisch ihm zugefügt. Das wurde alles noch viel stärker gemacht. Und das Handeln, wie gesagt, dieser Menschen dort, der Juden, zeigte, dass sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Und in der gottlosen Welt hat sich bis heute da nichts geändert. Man hasst und lehnt ihn ab, nicht nur ihn, sondern auch alle, die in ihm Licht sind. Wir als Kinder Gottes sollten da eine andere Gesinnung zeigen. Unsere Liebe sollte darin gegen ihn zum Ausdruck kommen, indem wir ein Begehr haben, indem wir ihn gerne in unserer Mitte haben, indem wir ihm den Platz in unserer Mitte geben. Und wir sollten ihm diesen Platz geben, weil ihm alle Autorität, alle Ehre, alles Ansehen, alle Stärke, alle Kraft, alle Wertschätzung und Ehre zukommt. Er sollte der Gegenstand unserer Anbetung sein. Er sollte in unserer Mitte sein. So sollen wir handeln, im Gegensatz dazu. Wir kommen zu Vers 19 bis 22. Die Überschrift über dem Kreuz. Alle vier Evangelien berichten über diese Sache. Die Unterschiede, ich will die jetzt nicht vorlesen, das führt zu weit, kann jeder selber nachlesen. Die Unterschiede sind nur unwesentlich und stellen erst recht keinen Widerspruch dar. Wesentlich sind wenigstens zwei Punkte. Alle Evangelien zeigen, der Gekreuzigte ist der König der Juden. Und aus der Sicht der Juden war das mehr eine Beschuldigungsschrift. Zum Beispiel in Matthäus und Markus kommt das direkt heraus. Bei Johannes kommt das zum Ausdruck in Vers 21, in dem die hohen Priester zu Pilatus sagten, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Also sie wollten ihm Anmaßung, Vermessenheit unterstellen. Also fest steht auf jeden Fall eins, der Herr Jesus war und ist von Gott her bestimmt der König der Juden. Es war also keine Anmaßung oder Vermessenheit. Die Juden hatten nur ein Problem mit ihrem König. Und zwar der Gestalt, dass sie sich diesem König nicht unterwerfen wollten. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrsche. Sie lehnen es völlig ab, ihn anzuerkennen als König. Im Gegensatz dazu unterwarfen sie sich anscheinend doch lieber dem römischen Kaiser, obwohl der sie mit Gewalt unterjocht hatte. Und der Herr Jesus hätte das niemals getan. Der Herr Jesus will ja vielmehr, dass ihm der Mensch von Herzen gerne gehorsam ist, von Herzen gerne unterwürfig ist. Er wollte und will der König der Herzen sein. Und die Juden, die hätten maximal erlaubt, was wir auch schon hatten bei der Betrachtung von Johannes 6, sie hätten maximal erlaubt, ihn als Brotkönig zu sehen. Und das ist auch bis heute noch so. Der Mensch, der ist so lange mit Gott einverstanden, solange er ihm alles Äußere oder Fleischliche gewährt, solange er Lustgewinn hat, wird ihm sein Wohlergehen genommen, dann ist es für ihn aus mit Gott. Und genauso ist es und war es auch, wenn der Herr den Menschen ihre Sünde vor die Herzensaugen stellt, dann tritt ihr Hass gegen ihn zutage und sie reagieren böse. Das wird in Johannes 15, 24 so gezeigt. Da sagt er, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Also wenn er nicht gekommen hätte, wären sie niemals vor ihre Sünden gestellt worden. Lesen wir auch in Matthäus 21 zum Beispiel vom Gleichnis von dem Hausherrn und den Weingärtnern. Könnten wir vielleicht zu Hause mal nachlesen. Matthäus 21 ab Vers 33, als der Jesus ihnen ihre Sünde vor Augen stellt, wie sie alle Zeit die Propheten verfolgt und getötet hatten, und dann ist zum Schluss heißt, als sie erkannten, dass er von ihnen rede, dann kam wieder diese böse Reaktion. Sie versuchten ihn zu greifen, fürchteten aber die Volksmengen. Ja, wir kommen zu Verse 23, 24, wo es um die geteilten Kleider geht. Mit dieser Handlung der römischen Kriegsknechte fand dieses prophetische Wort aus Psalm 22, 18 buchstäblich Erfüllung. Da heißt es, sie teilen meine Kleider unter sich, über mein Gewand werfen sie das Los. Die Kleider und besonders dieses gewebte Stück Untergewand sind ein Sinnbild auf die vollkommene Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Man hatte ihm ja schon den Platz mitten unter Übeltätern, unter Gesetzlosen zugewiesen und man wollte ihm offensichtlich jetzt alle Würde nehmen und größtmögliche Schande zufügen. Und auch diese Bloßstellung und Entwürdigung hatte er Jesus im völligen Gehorsam über sich ergehen lassen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Dann kommen wir zu den Versen 25 bis 27. Die liebevolle Sorge um seine Mutter Maria. Vielleicht etwas zu dem Stellenwert, zu dem wahren Stellenwert der Maria. Also wir sehen hier in Vers 25 einige Frauen, also drei Frauen, die da genannt werden. Und auch Maria, die Mutter Jesu, war unter ihnen. Wahrscheinlich in allertiefster Trauer und Niedergeschlagenheit stehen sie dort unterm Kreuz. Wenn wir bedenken, dass den Herrn Jesus nach der Gefangennahme alle verließen und flohen, dann ist das schon hier sehr erstaunlich. Die Liebe derer, die hier unter dem Kreuz ausharrten, muss wohl die Furcht überwogen haben. An dieser Stelle wird die Maria, die Mutter Jesu, ein vorletztes Mal im Neuen Testament erwähnt. Wir finden sie nochmal in Apostelgeschichte 1, Vers 14 in einer Gebetsversammlung mit den Aposteln. Wenn sie wirklich so eine hohe und wichtige Stellung oder Mittlerfunktion hätte, wie es einige behaupten, dann wären wir wohl mit Sicherheit auch in den Lehrbriefen darüber informiert und belehrt worden. Das ist aber nicht geschehen. Man kann nur davor warnen, auf solche Gedanken, das sind teuflische Gedanken, einzugehen. Wer sich auf Maria als Mittlerin verlässt, der hat auf Sand gebaut. Und wer als echtes Kind Gottes, und das gibt es leider, zu Maria betet, der wird großen Schaden leiden. Maria war nicht mehr als ein gehorsames Werkzeug in der Hand Gottes, nicht mehr. Was wir hier auch erkennen, ist, dass Herr Jesus seine Eltern ehrt, nicht das erste Mal. Der Jesus vertraute die Versorgung seiner Mutter dem Jünger Johannes an. Offensichtlich hatte er kein Vertrauen in seine eigenen leiblichen Brüder. Die waren ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht gläubig. Und wir sehen hier diese völlige Selbstlosigkeit des Herrn Jesus und das in allergrößter Pein und Not. Von der Liebe heißt es ja in 1. Korinther 13, Vers 5, sie sucht nicht das Ihrige. Und diese Selbstlosigkeit, also nicht sich selbst im Blick zu haben, sondern das Wohl der anderen zu suchen, den anderen höher zu achten als sich selbst, auf das der anderen zu schauen, sich selbst zu erniedrigen und auch die niedrigsten Dienste zu verrichten, diese Selbstlosigkeit wird uns beschrieben in Philipper 2 oder auch bei der Fußwaschung. In Philipper 2 sehen wir gleich zwei Beispiele. Der Timotheus, der wird hervorgehoben, und der Epaphroditus, der um des Werkes willen beinahe zu Tode gekommen wäre. Wir kommen zu den Versen 28 bis 30. Wenn es hier heißt, dass er ausrief, es ist vollbracht. Wie hätte ein normaler Mensch das wissen und feststellen können oder ausrufen können, es ist vollbracht? Ich bin der Überzeugung, auch das zeigt, er war Gott. Der Teufel, der Fürst dieser Welt, er dachte wohl, ihn zu besiegen, doch Gott hat den Teufel mit seinen eigenen Waffen geschlagen. In seinem Tod hat er Jesus den besiegt, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Hebräer 2, Vers 14, 15. Er hat am Kreuz die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen und sie zur Schau gestellt, indem er völlig über sie triumphierte. Also das genaue Gegenteil, also hat er tatsächlich vollzogen, was der Teufel mit ihm wollte. Der Teufel hat ihn ausgezogen, äußerlich, aber er hat sie geistlich ausgezogen, völlig entwaffnet, völlig zur Schau gestellt, völlig triumphiert über alle Finsternis. Und wiederum sehen wir hier, wie die Schrift erfüllt wird. Nachdem der Jesus anzeigt, dass er Durst hat, wird wiederum eine prophetische Aussage im Alten Testament erfüllt. Psalm 69, 21. Und sie gaben in meine Speisegalle und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Vielleicht etwas noch zum Ablauf der letzten drei Stunden und das Ende. Die Unterschiede in den vier Evangelien, beziehungsweise etwas auch zum Nachdenken oder Nachforschen oder zum Prüfen. Wir sollen ja alles prüfen und das Gute behalten. Ich wiederhole mich vielleicht, im Johannesevangelium wird der Jesus als Gott dargestellt, als Gottes Sohn. Und es wird immer wieder gezeigt, dass Gott der souverän Handelnde ist. Und die Menschen sind dabei nur Werkzeuge, Handlanger. Insofern könnten wir sagen, der Jesus war der Mithandelnde auch in seiner Person als Sohn. Von daher hatte nur Gott das Recht, auszurufen, festzustellen, es ist vollbracht. In den anderen Evangelien finden wir das nicht. Matthäus und Markus berichten uns die Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie sagt der erste Vers im Psalm 22. Wir kommen jetzt zu der Auflösung der Spannung, von der ich am Anfang geredet habe. Ausgehend von der Frage, wurde Jesus vom Vater verlassen? Wenn es darum geht, dass der Jesus deswegen verlassen werden musste, weil er zur Sünde gemacht war, dann wurde er nicht vom Vater verlassen, sage ich, so wie ich es erkenne und überzeugt bin, sondern von dem allein absolut heiligen und gerechten Gott. Dazu finden wir eine eindeutige Aussage des Herrn Jesus in Johannes 16, 32. Da heißt es, doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dann eine zweite Aussage. Lukas Evangelium zeigt ja die tiefe Verbindung und Gemeinschaft des vollkommenen Menschen zu seinem himmlischen Vater. Wenn er vom Vater verlassen worden wäre, wie hätte er dann ausrufen können in Lukas 23, 46? Wie wäre das möglich gewesen, dass er sagt, dort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Vielleicht mögen das manche spitzfindig finden, aber mir ist es so deutlich geworden. Wobei ich sagen muss, ich bin natürlich auch, jeder ist geprägt, auch von Eltern, Brüdern her, schon vor zig Jahren wurde das gesagt. Damals konnte ich das nicht so nachvollziehen, aber hier ist mir es nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Genauso wie es auch hier heißt dann im Vers 30, es ist vollbracht und dann steht hier, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Auffällig, in Matthäus, Markus finden wir da Unterschied zum Lukas und zu Johannes. Jetzt frage ich, wenn er sagt, er neigte das Haupt und er übergab den Geist, wenn er den Geist übergab, wenn ich jemanden, ja, wem gebe ich es denn? Wenn niemand da ist, kann ich es niemand geben. Ansonsten, ich weiß nicht, ich finde keine andere Antwort. Es muss jemand da gewesen, es kann nur der Vater gewesen sein, dessen Hände er den Geist gab, seinen Geist übergab, wie auch im Lukas-Evangelium. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und vielleicht noch ein letztes, Gott ließ sich das Handeln nicht aus der Hand nehmen. Wie schon gesagt, das ist vielleicht ein bisschen schon wieder ein Vorgriff auf die nächste Verkündigung, ich weiß nicht, ob sie stattfindet, weil da ist ein Ausfall gewesen jetzt. ab Vers 31 dann. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Daran ist zu erkennen, dass er selbst über Leben und Tod bestimmt auch. Und das geschah in Übereinstimmung mit Johannes 10, 17 und 18. Da heißt es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Also geschah in Übereinstimmung mit dieser Schriftstelle. Außerdem, eigentlich auch was Wunderbares jetzt wieder, auch eine Erfüllung wieder, Vorgriff auf die nächste Sache hier, ab Vers 31, Gott kam den Soldaten zuvor. Da heißt es ja, dass dann die Soldaten kamen, in der Absicht, dass denen die Beine gebrochen würden, die noch nicht gestorben waren. Aber der Jesus hat ja mit der Aufgabe seines Geistes hat er sein Leben in den Tod gegeben. Also er war gestorben. Auch damit wurde wieder eine prophetische Aussage erfüllt, die finden wir im Psalm 34, Vers 20, da steht, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Da ist die Rede von dem Gerechten. Ein Vers zurück. Psalm 34, 19 und 20. Da ist von dem Gerechten geredet, dem viele Widerwärtigkeiten begegnen werden. Und dann heißt es hier, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines wird von ihnen zerbrochen. Und selbst wenn wir jetzt bei Gelegenheit wieder bei der Mahlfeier sagen, dass sein Leib für uns gebrochen wurde, dann kann auf keinen Fall damit gemeint sein, dass irgendein Knochen an ihm gebrochen wurde. Vielleicht ist das mehr ein bisschen was zum Nachforschen, Nachdenken, wie ich schon gesagt habe. Aber auch da sehen wir das souveräne Handeln Gottes in alledem. Vielleicht zum Schluss, das haben wir mehr zum Schluss aufgehoben, kam auch zwischendurch immer wieder mal was, vielleicht noch drei Anwendungen für uns, damit wir es vielleicht besser behalten können am Schluss. Einmal, das finden wir nicht nur hier, sondern auch schon vorher, der Jesus hatte ein volles Ja zu Gottes Wegen und war höchst aktiv. Also von dem gesamten Weg des Herrn Jesus, seinem Ergehen im Vorfeld schon und auch bei der Kreuzigung und seiner Haltung bis zum Tod, da können wir sehr viel lernen. Er wusste sich alle Zeit, und das ist auch Voraussetzung für uns, das soll da uns bewusst werden, er wusste sich alle Zeit in der Hand seines Vaters, er war stets auch in der Gemeinschaft seines Vaters, da war nie eine Betrübnis, nie eine Störung der Gemeinschaft. Er suchte alle Zeit den Willen seines Vaters zu tun, sein Vater war immer mit ihm. Es war sogar seine Herzensspeise, den Willen des Vaters zu tun, ach wär's doch auch unsere Speise, sag ich mal, schön wär's. Das wäre schön. Er hatte ein Ja zu allen Wegen, zu allen Umständen, in denen sein Vater hineinbrachte, hineinführte. Er ließ sich nicht von Menschen zwingen, als würde ihm gar nichts anderes übrig bleiben. Er ließ sein Leben nicht dahintrudeln auch, ließ sich nicht treiben, auch nicht, was die Stunde des Leidens betraf. Er war höchst aktiv. Und auch wir sollten darin seine Nachahmer sein, ein Kind Gottes, ein neuer Mensch in Christus. Er sollte ein völliges Ja zu den Wegen Gottes haben. Wir sollten höchst aktiv sein, aber unser Leben sollte nicht zum Beispiel dahin plätschern oder dahin trudeln. Alles passiv sich über sich ergehen lassen. Müßiggang. Aktivität öffnen wir unter Umständen sogar die Pforten unseres Herzens für die Finsternis. In Passivität sind wir auch kein Zeugnis vor der Welt. Das nächste, das stille Leiden des Herrn Jesus. Trotz aller größter Herzensnot hören wir, zumindest vom Grundsatz her, keine Rechtfertigung, auch wegen der falschen Anklage oder der falschen Zeugen oder des unsauberen Gerichtsverfahrens. Keine Klage, kein Seufzen. Vor Menschen vor allen Dingen, vom Herrn Jesus. Jesaja 43, Vers 7, da heißt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Was sollte er sich auch bei Menschen beklagen, wo doch sein himmlischer Vater alles führte, alles souverän führte? Es lief ja alles nach seinem Plan ab. Was hätte das für einen Sinn gehabt? Es war doch dessen Wille, des Vaters Wille, dass er leiden sollte, dass er sterben sollte. Aber auf der anderen Seite alles unter Kontrolle hatte. Er trug nicht wie wir oft sein Herz auf der Zunge gegenüber Menschen, indem wir uns rechtfertigen, unseren Frust rauslassen, uns beschweren, ihnen Vorwürfe machen und uns unser Seufzen hören lassen. Das ist auch meine Last so ein bisschen, dass ich so, wenn ich allein bin vor allen Dingen, irgendwas arbeite, dass ich ständig meine Arbeit kommentieren muss oder irgendwie, wenn da was Negatives läuft, da habe ich wirklich einen Kampf damit. Das ist wirklich ein Kampf. Das ist mir zwar oft nicht bewusst, leider, aber ich will das nicht. Und trotzdem passiert es. Habe ich echt Kampf und Not damit. Wir erfahren es ja vor allen Dingen in den Leidenspsalmen, was ich schon genannt habe, Psalm 22, 41, 69, 88, 102 oder im ersten Petrusbrief, wie er, der Jesus, in seinen Leiden und seiner tiefen Herzensnot das Herz seines Vaters suchte und alles vor ihm regelrecht ausgebreitet hat. Wir kennen ja diese Verse, 1. Petrus 2, 21, da heißt es ja dann, dass er sich dem übergab, der Recht richtet. In allem und sich selbst und alles dem übergab, der Recht richtet. So soll es auch bei uns sein eigentlich. Auch uns bleiben Leiden, bleiben Widerwärtigkeiten, manchen Kindern Gottes sogar Verfolgung nicht erspart. Im Gegenteil, sie sind uns sogar verordnet. Ja, Philipper 1, 29, denn euch ist es in Bezug auf Christum geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und wir sollen lernen, hierin seinem Vorbild zu folgen, alles in die Hände Gottes zu legen und dann stille zu sein und mit unseren Problemen viel weniger zu Menschen zu kommen. Höchstens zu wirklich vertrauensvollen Geschwistern und schon gar nicht mal zu ungläubigen Menschen zu kommen, damit sie damit zu belasten, zu belämmern. Die verstehen das überhaupt nicht. Die ordnen es völlig falsch ein. Zum Schluss hörst du noch Spott von ihnen. Wie mein Arbeitskollege, lange her schon, der war erst vielleicht so 4, 5 Jahre gläubig. Sein Sohn war schwer an Krebs erkrankt. Und das wurde natürlich auch bekannt. Dann haben ihn alle Arbeitskollegen durchweg noch veräppelt. So ungefähr, wo ist denn jetzt sein Gott? Wäre besser wahrscheinlich gewesen, er wäre still gewesen vor ihnen. Nicht einfach. Gott, er selbst, der lebendige Gott, der allgewaltige, der souveräne Gott, er will für uns streiten. Jesaja 30, Vers 15. So spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stille sein und Vertrauen würde eure Stärke sein. 2. Mose 14, 14, auch ein bekannter Vers. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet stille sein. Woher soll uns sonst Hilfe kommen? Woher? Ich hebe meine Augen auf, fällt mir gerade noch ein. Psalm 121. Zu den Bergen, zu dem Herrn. Von woher soll mir sonst Hilfe kommen? Nur von ihm. Wir sollen lernen, aus seiner Gnade genügen zu lassen. Auch in dem Wissen, dass er allgewaltig ist. Ihm alles dienen muss. Und dass ihm nichts entgleitet. Und dass er für jeden, der seinen, einen vollkommenen Plan hat. Das Letzte, kann ich nur kurz noch erwähnen, hatten wir ja schon. Das soll uns auch ein Vorbild sein in seiner größten Not. War der Jesus offen für andere, war er da für andere, anderen zu helfen, sich für andere einzusetzen. Das habe ich ja schon erwähnt. Timotheus und Epaphroditus, die waren so zwei. Von denen es heißt, ich habe niemand anders gleichgesinnt. der für die anderen besorgt sein wird, die nicht auf das Ihrige schauen. So sollen wir sein. Also wenn wirklich die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist, dann wird sie auch wirksam werden. Dann soll sie auch Gestalt annehmen. Auch in dieser Weise, dass wir uns einsetzen. Wenn ein Bruder Mangel hat, wie es in 1. Johannes 3, 16, 17 heißt, und wir den Mangel sehen und den Mangel beheben können, natürlich auch, dann sollen wir unser Herz nicht verschließen. Soweit das Wort.
Ja, wir singen noch ein Lied, die Nummer 350. Wer von der Liebe singt,